Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo. Ich bin Lena, Head of Inside Sales bei Memodo. Einmal im Monat zieht es mich vors Mikrofon, um mit Energiespezialistinnen und Spezialisten über News, neue Technologien, Trends und die Energiezukunft zu quatschen. Legen wir los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück bei einer neuen Folge Energie aufs Ohr. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, heiß ersehnt, lang gebankt und erwartet, das Solarpaket 1 wurde am Freitag, den 26.04. vom Bundestag beschlossen. Am gleichen Tag stimmte auch ebenfalls der Bundesrat zu, also das Solarpaket ist nun in Anführungszeichen da. Ja, und was steht da drin in den jetzt mittlerweile 138 Seiten? Was gibt's für Neuerungen, was gibt's für Änderungen und welchen Einfluss nimmt jetzt auch das Solarpaket auf unsere Ausbauziele? Ja, und für all diese Fragen habe ich mir natürlich wieder professionelle Unterstützung geholt, nämlich Jörg Sutter, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V., kurz DGS. Hallo Jörg.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist heute. Wir sind ja alle ganz gespannt auf Solarpaket 1. Aber bevor wir starten, erzähl doch unseren Hörerinnen mal, wer bist du, was machst du und was tut denn die DGS?
Ja, also mein Name ist Jörg Sutter. Ich bin Geschäftsführer der DGS, das heißt der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Wir sind ein Solarverband in Deutschland, schon fast seit 50 Jahren unterwegs und setzen uns für die Solarenergie ein und für die Randthemen natürlich auch. Also ob es Batteriespeicher sind, Elektromobilität, auch Solarthermie. Es geht nicht nur um Photovoltaik, aber natürlich bei sehr vielen Mitgliedern von uns geht es um Photovoltaik. Wir haben inzwischen rund 3500 Mitglieder. Da sind Firmenmitglieder dabei, Privatmitglieder dabei, also auch Anwender, die einfach Anlagen haben und auch ein bisschen Unterstützung brauchen manchmal bei Fragen oder die auch gern zu unseren Veranstaltungen kommen. Wir sind mit Veranstaltungen unterwegs, mit Webinaren. Wir haben jetzt dann bald wieder einen Messestand auf der Intersolar und da kann man auch mit uns Kontakt aufnehmen und kann mit uns zusammenarbeiten in allerlei Möglichkeiten.
Sehr cool. Also hört sich sehr, sehr spannend an. Ihr habt ja auch, oder vor allen Dingen du hast ja die Expertise auch zum Solarpaket, über das wir auch heute sprechen wollen. Und haben wir so ein paar Fragen auch vorbereitet. Ich denke, dass wir recht viel auch abdecken können. Ich würde sagen, wir starten gleich direkt rein. Es gibt ja sehr viele Neuerungen im Solarpaket. Das war ja sehr, sehr heiß ersehnt. Wir haben lang gewartet. Wir waren da vorher ja auch im Austausch. Stand's auf der Tagesagenda des Bundestages, stand es nicht drauf. Und jetzt ist es durch. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was steht denn drin? Was können wir erwarten? Gibt viele Neuerungen. Was mir als erstes ganz ins Auge gesprungen ist, ist eine gewisse Entbürokratisierung. Also, dass wir Solaranlagen ja schneller ans Netz bringen können. Kannst du uns sagen, welche Regelung den Ausbau in der Photovoltaik in Deutschland am stärksten denn bremst?
Also am stärksten ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber allgemein die Bürokratie ist natürlich schon ein großes Hemmnis in den vergangenen Jahren gewesen. Deshalb diese Überschrift Entbürokratisierung zu schreiben und dann zu schauen, dass man in ganz vielen Einzelbereichen schaut, dass man es einfacher macht, dass man es schneller macht, das war mit Sicherheit ein ganz guter Weg. Also wir haben einfach dummerweise sehr viele Vorgaben, die kommen zum Teil aus dem technischen Bereich mit technischen Anforderungen, die kommen zum Teil aus dem Energierechtsbereich, die kommen aus dem EEG, die kommen dann aus dem Mietsrecht zum Beispiel bei Mieterstrom oder Vertragsrecht, wenn es um Mietsachen geht und so weiter. Das heißt, manchmal ist so eine Photovoltaikanlage auch zum Beispiel juristisch gesehen eine ganz komplexe Geschichte, weil sie in ganz verschiedene Rechtsbereiche reingeht. Und jedes Recht hat dann wieder spezielle Vorgaben und insgesamt wird dann die Anlage zur Umsetzung halt sehr kompliziert. Und deshalb hat durch das Solarpaket 1 bei verschiedenen Bereichen angefangen, da anzusetzen. Da muss es auch noch mehr geben, aber viel ist jetzt tatsächlich passiert. Ein Beispiel zum Beispiel ist das Thema Steckersolar, auch bekannt als Balkonkraftwerke. Da war es bisher so, dass man zwei Anmeldungen machen musste. Also ich kaufe mir ein Steckersolargerät, ein Modul für einen Balkon und ich muss zweimal eine Anmeldung machen, mit den ganzen technischen Daten und mit mir als Betreiber. Das ist halt typisch deutsch und bürokratisch. Und das ist eine der Punkte, die jetzt im Solarpaket 1 abgeschafft wird. Ein zweiter Punkt ist, dass jeder Netzbetreiber in Deutschland, und davon haben wir über 870, dass jeder sein eigenes Anmeldeverfahren hat für Photovoltaikanlagen. Das ist vielleicht für den Einzelnen, der jetzt eine Anlage kauft, kein großes Problem. Der geht halt zu seinem Netzbetreiber und holt sich die Formulare. Aber gerade wenn er Unterstützung haben möchte, durch einen Vertrieb zum Beispiel, durch seinen Installateur, und der Installateur arbeitet überregional, dann hat er mit lauter verschiedenen Anmeldeprozeduren zu tun. Und das ist natürlich total lästig und sorgt einfach für viel Ärger, für Frust und für längere Bearbeitungszeiten auf beiden Seiten, auch bei den Netzbetreibern. Und das ist auch so ein Punkt, der jetzt im Solarpaket angegangen wird.
Du hast das gerade schön zusammengefasst. Wir kommen ja auch später nochmal auf die Balkonkraftwerke. Aber du hast es gerade sehr schön gesagt. Also wir sehen ja auch eine gewisse Entbürokratisierung sowohl für den Endverbraucher, aber auch für die Branche, was uns dann allen hilft. Jörg, steigen wir doch mal aufs Dach, würde ich sagen. Wenn wir jetzt die klassische PV-Anlage sehen auf dem privaten, ein Familienhaus von mir ist. Ein wichtiger Punkt, den du genannt hattest, ist auch im Vorfeld das Anheben der Leistungsobergrenze für die Netzanschlüsse. Also ich glaube, da ist auch was sehr Gutes passiert. Wie wird sich denn diese Anhebung, und vielleicht kannst du auch was zur Anhebung sagen, und wie wird sich das auf die Anlagenbesitzer auswirken?
Also ganz konkret ist es ja so, wenn man sich für ein Photovoltaikprojekt interessiert und eine Anlage installieren möchte, dann geht man zuerst mal zu dem lokalen Netzbetreiber und macht eine Netzanfrage. Man fragt einfach den formal, ob man mit der geplanten KW-Zahl der Anlagengröße auch ins Netz einspeisen kann. Und diese Netzanfrage, die muss der Netzbetreiber beantworten. Da haben wir bisher im EEG drinstehen, dass der Netzbetreiber 4 Wochen Zeit hat für Anlagen bis 10 KW. Also für die kleinen Anlagen ist das schon quasi beschleunigt, auch wenn es in der Praxis manchmal nicht funktioniert. Aber gesetzlich geregelt ist es, innerhalb 4 Wochen diese Antwort zu geben. Jetzt haben wir natürlich auch größere Privatanlagen und wir haben kleine Gewerbeanlagen, die über den 10 kW liegen. Und da müssen die Leute zum Teil auch formal noch länger warten, bis sie eine Antwort kriegen. Und da hat der Gesetzgeber jetzt eben gesagt, wir wollen auch diese Anfragen bis 30 kW beschleunigen in Zukunft. Also die Grenze wird einfach angehoben. Bis 30 kW müssen die Netzbetreiber jetzt innerhalb von 4 Wochen reagieren und zumindest mal sagen, wie der Netzanschluss funktionieren kann, ob es zugelassen wird und so weiter, wie die Prüfung dann verläuft. Das kann nicht mehr sein, was wir in der Vergangenheit oft haben, dass dann potenzielle Anlagenbetreiber Wochen und zum Teil Monate lang auf so eine Netzanfrage warten. Und es gibt noch ein Detail. Im Moment ist die Grenze aktuell sogar bei 50 kW. Das war so eine Notfallenergieregelung der EU vom letzten Jahr. Aber die Regelung ist befristet bis 30.06. Das heißt, was jetzt im Moment passieren würde, wäre, dass wir am 30.06. wieder auf die 10 kW runterfallen würden, nach aktueller Rechtslage. Und das Solarpaket hat jetzt dazu geführt, dass wir bei 30 kW auch dann ab Mitte des Jahres und in die Zukunft weitermachen können. Das ist ein kleiner Baustein, aber die Interessenten, die solche Anlagen in der Größe haben, eben über den 10 kW, die können jetzt darauf vertrauen, dass sie ein bisschen schneller Antwort kriegen und dann auch die Anlage schlussendlich ein bisschen schneller installieren können.
Wahnsinn, das hört sich tatsächlich nach einer sehr großen Neuerung an und vereinfacht auch, denke ich, vieles. Jetzt haben wir auch ganz viele andere Punkte im Solarpaket. Ich denke, was mir jetzt noch ins Auge gesprungen ist, war das Repowering. Kommt auch immer wieder vor im Solarpaket, wenn man sich das so durchliest. Das Wort klingt ja interessant. Ich glaube, dass viele sich auch gar nicht so wirklich was darunter vorstellen können. Kannst du uns umreißen, was bedeutet Repowering und was heißt das Ganze?
Also man sieht Repowering eigentlich ganz deutlich im Bereich der Windkraft. Da kann es manchmal sein, dass man eine alte Windanlage irgendwo im Wald stehen hat und dass die plötzlich wegkommt und an die gleiche Stelle kommt eine große Windanlage hin, die viel mehr Windstrom ernten kann wie vorher die Anlage. Das ist quasi Repowering. Ich ersetze eine alte Anlagentechnik durch was Neueres, was Moderneres. Und für die Photovoltaik heißt das ganz konkret, es gibt den Fall, dass ich eine alte Anlage habe, wo ich vielleicht auch mit dem Ertrag der Solarmodule nicht so zufrieden bin. Und dann kann ich diese Module austauschen und die alten Module wegmachen, neue Module ranmachen. Das bisherige Problem war bei Dachanlagen, dass ich dann die alte Anlage mit den Modulen ja weggemacht habe. Und wenn ich neue Module hinbaue, dann kriege ich die neue aktuelle Einspeisevergütung. Und die ist ja geringer wie die Vergütung, die ich für meine alte Anlage vor 5 oder vor 10 oder vor 15 Jahren gekriegt habe. Und die Neuregelung beim Repowering, die bedeutet jetzt, dass ich die Altanlage ersetzen darf, dass ich neue Module raufmachen darf aufs Dach. Dann kriege ich mehr Strom raus, dann bringt die Anlage einfach mehr. Und ich darf den alten Vergütungssatz meiner Anlage behalten für den Restlaufzeit. Also ich habe ja im EEG 20 Jahre Vergütungszeit, das ist gesetzlich geregelt, die ist in fix. Und wenn ich jetzt nach 10 Jahren meine Module nach Solarpaket 1 austausche, Repowering mache, dann behalten die neuen Module noch 10 Jahre lang die alte Vergütung. Und das kann natürlich, das ist sicherlich nichts, was jetzt viele Leute irgendwie umsetzen würden, aber manch einer, der vielleicht mit seiner alten Anlage einfach ein bisschen unzufrieden ist oder der davon träumt, dass er ein bisschen mehr Strom vom Dach holt, der kann diese Neuregelung jetzt dann nutzen. Er muss nur mit einem Punkt aufpassen. Wenn ich neue Module aufs Dach mache, dann sind die ja leistungsfähiger wie die Module von vor 5 oder 10 Jahren. Das heißt, die Anlage, die ich aufs Dach drauf mache, wenn ich das Dach wieder voll mache wie vorher, da ist die Leistung größer. Und diese Regelung mit dem Beibehalten des Vergütungssatzes bezieht sich nur auf den alten Anlagenteil, auf die alte Anlagengröße. Also wenn ich jetzt 8 kW auf dem Dach habe als Beispiel, ich mache Repowering und ersetze die 8 kW Anlage durch eine 12 kW Anlage, weil jetzt halt einfach mehr Leistung auf die gleiche Fläche passt, dann kriegen natürlich nur 8 kW die alte Vergütung und das, was ich an Neuleistung quasi zusätzlich dazu mache, bekommt dann die neue, die aktuelle Vergütung von 8,11 Cent. Also auch ein bisschen kompliziert, aber für den Einzelfall durchaus sinnvoll, wenn jemand eine Anlage hat und die jetzt einfach nach den Jahren nicht mehr so richtig ertragreich ist oder irgendwas damit technisch vielleicht auch Probleme hat mit den Modulen, dann kann man jetzt so einen Tausch machen und mit aktuellen Modulen dann voll durchstarten.
Mhm. Spannend. Das heißt, also wir haben ja schon jetzt den Kuchenanteil sozusagen für Neuanlagen, jetzt für Altanlagen auch noch. Und Jörg, wenn wir jetzt nochmal vielleicht weiterspringen, wenn wir uns das so visuell vorstellen, jetzt waren wir ja gerade auf dem Dach, viele haben ja oder sind vielleicht in der glücklichen Lage, dass sie nicht nur auf dem Hausdach, also auf dem eigentlichen Haus, Solarmodule haben oder eine Photovoltaikanlage, sondern vielleicht ja auch ein Nebengebäude haben, wie ein Carport oder ja auch im Garten, vielleicht ein Gartenhäuschen. Das war ja oft nicht so wirtschaftlich. Setzt auch da das Solarpaket vielleicht ein?
Zum Teil ja. An einigen Stellen gibt es auch in der Richtung Verbesserungen. Ein Beispiel dabei ist das Thema Mieterstrom. Also wenn ich ein größeres Mehrfamiliengebäude habe, wo eine PV-Anlage draufkommt und ich verteile den nach diesem Mieterstromkonzept des bisherigen EEGs, dann war das nur möglich auf dem Mietsgebäude selber, also auf dem Dach des Gebäudes. Und das Solarpaket erlaubt jetzt auch, dass ich solche Mieterstromanlagen auf ein gewerbliches Dach mache. Bisher ging es nur bei Wohngebäuden. Und dass ich es auf Garagen mache. Also den klassischen Fall, dass ich ein Mehrfamilienhaus habe und direkt daneben steht so ein größerer Garagenpark, der eigentlich ganz gut in der Sonne steht, den kann man jetzt auch für Mieterstromanlagen nutzen zukünftig. Das ist auch eine Errungenschaft, auch eine Verbesserung, auch nichts Großes. Das dient nicht jedem Interessenten für PV, aber die in dem Bereich unterwegs sein können und da ein Projekt machen, für den einen oder anderen dort ist das auch interessant und jetzt überhaupt mal die Möglichkeit, was in der Richtung zu machen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, PV-Module in den Garten zu stellen. Das ist das letzte Mal in die EEG-Änderung reingekommen. Das war immer so ein bisschen unklar, wie das genau gemeint war, weil da war so eine Formulierung im Gesetz drin, wenn das Dach nicht nutzbar ist. Wenn also das Dach des Gebäudes nicht nutzbar ist, dann darf ich auch die PV-Module in den Garten stellen und dann kriege ich für diese Module im Garten auch die EEG-Vergütung. Und dann hat man lange auf eine Verordnung gewartet, die eigentlich klären sollte, was das heißt. Das Dach eignet sich nicht. Das kann ja technisch sein, das kann wirtschaftlich sein wegen Schatten. Man wusste einfach nicht genau, was der Gesetzgeber da meint. Und eigentlich hat er unsere Verordnung dazu versprochen. Die kam aber bis heute nicht. Und jetzt hat er ganz anders reagiert. Jetzt wird im Solarpaket einfach dieser Passus, wenn das Dach nicht nutzbar ist, gestrichen.
Ah, okay.
Das heißt, jetzt habe ich die Einschränkung nicht mehr. Ich kann jetzt also in Zukunft auch Module in den Garten stellen, auch wenn ich schon auf dem Dach eine Anlage habe, auch wenn das Dach sich eigentlich eignen würde. Ich kann Module in den Garten stellen. Ich möchte nur an der Stelle zu der Lösung trotzdem noch so ein kleines Vorsichtssymbol abgeben, hier verbal. Und zwar ist das alles, was diese Garten-PV angeht, im EEG nur eine Regelung für die Vergütung. Wir müssen trotzdem aufpassen, dass Garten-PV, wenn die entsprechend groß ist unter Umständen, auch dem Baurecht unterliegt. Wir kennen leider Fälle, wo Menschen viele Module in den Garten gestellt haben, wirklich auch mitmachen wollten bei der Energiewende und voll engagiert waren. Und hinterher kommt das Baurechtsamt und sagt, das ist ein Schwarzbau, das Ding muss wieder abgerissen werden.
Ach, okay.
Das ist Realität im Moment. Das Baurecht kennt da halt keine Gnade, sage ich mal, wenn du über bestimmte Grenzen des Baurechtes rübergehst. Und da kann ich leider auch nichts ganz Genaues dazu sagen, weil das Baurecht Ländersache ist. Das ist also unumständlich in jedem Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle nur jedem, wenn jemand Solarmodule in den Garten stellen will, einfach einen kurzen Anruf beim Bauamt und fragen, ob das in der und der Größenordnung baurechtlich in Ordnung ist. Meistens können die das dann sicher am Telefon direkt beantworten und dann ist man auf der sicheren Seite, bevor es später irgendwann mal Ärger gibt, weil sich ein Nachbar beschwert oder weil das Bauamt selber da kommt und sagt, ja, wir haben keine Genehmigung hier und dann gibt es Schwierigkeiten. Mhm. Das kann man ja einfach vermeiden.
Dann sagen wir hier an der Stelle Achtung, Achtung und heben den Finger. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut, wenn ihr sowas machen möchtet und lieber einen Anruf mehr, als danach alles wieder abbauen zu müssen. Jörg, wenn wir jetzt, also du hast sowohl, da möchte ich noch später drauf eingehen, Mieterstrom gerade angesprochen. Vorher ist aber auch schon mal das Balkonkraftwerk gefallen, was ja auch immer mehr an Beliebtheit erringt, auch in der breiten Gesellschaft. Und wenn ich mir jetzt gerade so vorstelle, gut, wir stehen auf der Garage und schauen vielleicht Richtung dem Haus und denken, ach komm, wir haben ja noch einen Balkon, der ist Richtung Süden und da können wir vielleicht eine Balkonanlage bauen. Was oder der Entwurf der Bundesregierung hat ja auch viel Raum eingenommen. Was soll sich jetzt da genau ändern bei PV, Balkon-PV beziehungsweise Stecker-Solar, wie man es ja auch nennen kann?
Genau, wir als DGS sagen da auch gern Stecker-Solar-Gerät dazu, einfach in der Abgrenzung zur großen Anlage. Weil wir einfach sagen, es ist ein Haushaltsgerät, PV-versorgtes Haushaltsgerät, das sich auch idealerweise einfach in die Steckdose stecken kann. Deshalb die Begrifflichkeit bei uns ist Stecker-Solar-Gerät, aber gemeint ist natürlich das, was an Balkon kann oder auch aufs Garagendach ein, zwei Module, manchmal auch ein bisschen mehr. Und im Moment noch leistungseingeschränkt mit der Wechselrichterleistung. Da komme ich gleich noch dazu. Also das Solarpaket hat da zahlreiche Verbesserungen. Das finden wir als DGS auch ganz, ganz prima, weil wir uns schon seit mehreren Jahren für Stecker-Solargeräte einsetzen. Wir wollen, dass das einfacher wird. Wir wollen, dass das in die Breite kommt. Und es hat vor allem den Grund, weil wir es ganz prima finden für Mieter, die mitmachen wollen bei der Energiewende. Die haben ja quasi sonst gar keine Chance, irgendwas zu machen. Heizung ist Thema vom Vermieter, Dämmung ist Thema vom Vermieter. Also so ein Stecker-Solargerät am Balkon ist das Einzige, wo ich richtig als Mieter mitmachen kann bei der ganzen Energiewende. Deshalb ist das wichtig. Und es ist auch ganz oft für Menschen mal so ein Schnuppern an der Technik. Also ich habe auch ab und zu mal so einen Fall, wo sich jemand ein Stecker-Solargerät zulegt und dann zwei, drei Jahre später sagt so, und jetzt baue ich mal eine große Anlage aufs Dach. Das sind Leute, die haben vielleicht am Anfang kein richtiges Vertrauen zur Photovoltaik und die können das aber für ein paar hundert Euro ja einfach mit dem Ding mal ausprobieren, können schauen, wie funktioniert das bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter, was passiert, wenn auf dem Garagendachmodul dann Schnee drauf liegt und so weiter. Man lernt ja da ganz viel auch als Nutzer. Und sich dann davon überzeugen zu lassen, dass die Technik funktioniert und dass man es dann auch guten Gewissens mit einer größeren Anlage auf dem Dach machen kann, dafür dient es natürlich auch. Und deshalb finden wir das auch ganz prima, dass es in dem Bereich jetzt vorwärts geht. Was kommt jetzt da an Änderungen? Also zum einen haben wir überhaupt mal eine Definition von Stecker-Solargeräten im EEG. Das war bisher nicht so. Bisher lief das immer so als PV quasi mit. Jetzt haben wir eine klare Definition drin. Die sagt jetzt maximal 2000 Watt Modulleistung, maximal 800 Watt Wechselrichterleistung. Bisher war diese Leistungsgrenze, das hat vielleicht jeder von den Hörern oder Hörerinnen im Kopf, bisher war die Leistungsgrenze bei 600 Watt. Jetzt muss man aber genau bei dem Punkt noch ein ganz großes Achtung sagen. Diese Definition im EEG spricht zwar jetzt von maximal 800 Watt Wechselrichterleistung, das ist aber für den täglichen Einsatz, für den Gebrauch, für den Anschluss von einem Steckersolargerät im Moment völlig wurscht. Das hat damit zu tun, dass die Anschlussbedingungen ja vom VDE über die Elektronormen gegeben werden. Und dort stehen nach wie vor auch heute noch die 600 Watt Wechselrichterleistung als Maximalwert drin. Der Gesetzgeber hat nur gesagt, wir wissen, dass es da eine Diskussion gibt und wenn wir das jetzt ins Gesetz definieren, dann soll die Definition ja auch nächstes Jahr noch halten und deshalb haben die das jetzt schon auf 800 Watt angehoben und ins EEG reingeschrieben. Aber formal anwenden darf ich es im Moment noch nicht. Da müssen wir noch warten, bis der VDE seine Normen hoffentlich dann auch bald entsprechend ändert. Der Markt hat hier schon reagiert. Im Moment gibt es ganz viele Steckersolargeräte, die haben einen Wechselrichter drin, der 800 Watt kann, der aber beim Verkauf auf 600 Watt gedrosselt ist. Das heißt, dann kaufe ich jetzt ein Steckersolargerät, lasse es mit 600 Watt laufen und egal wann der VDE diese Norm dann ändert und die Grenze hochsetzt, kriege ich dann einfach vom Hersteller ein Software-Update, mache das Update drauf und kann dann in der Praxis auch die 800 Watt nutzen. Das ist das, was im Moment verkauft wird und das halte ich auch für ganz sinnvoll. Dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, diese doppelte Anmeldung fällt weg. Also ein Steckersolargerät muss ich jetzt in Zukunft nur noch bei der Bundesnetzagentur anmelden. Und auch diese Anmeldung ist vereinfacht worden. Also auch da ganz viele Formularfender von dem Online-Formular sind weggefallen. Das sind jetzt, glaube ich, nur noch 6 oder 7 technische Angaben, die ich reingeben muss. Wie groß ist mein Modul? Wie groß ist mein Wechselrichter? Habe ich einen kleinen Speicher dran? Und halt die Angaben zum Betreiber, zur Adresse und so. Aber das ist sehr, sehr viel einfacher, wie es jetzt eben noch vor ein paar Monaten war. Dann haben wir noch so ein Detail, das sich verbessert hat. Das neue EEG spricht jetzt davon, dass Steckersolargeräte und größere PV-Anlagen getrennt betrachtet werden. Man kann sich so einen Spezialfall, sage ich mal, ausdenken, wo ein Vermieter jetzt eine Anlage auf dem Dach hat mit 24,9 kW. Da hat er ja extra unter den 25 kW geblieben, damit er nicht in so technische Vorgaben reinrutscht. Und jetzt kommt ein Mieter am Gebäude und macht einen Monat später einen Steckersolar hin. Und dann ist die Gesamtleistung am Gebäude über den 25 und der Vermieter müsste die Technik nachrüsten. Diesen ärgerlichen Fall, der ist jetzt quasi auch ausgeschalten. In Zukunft wird es getrennt betrachtet. In Zukunft kann ein Vermieter seine Anlage machen bis an die Leistungsgrenze 25 ran. Und egal wie viele Mieter dann auch noch in ihren Wohnungen Steckersolar machen, das hat kein Risiko, dass jemand technisch was nachrüsten müsste oder dass es da Ärger hinterher gibt. Auch eine Kleinigkeit trifft auch nur sicherlich nur wenige, wo es jetzt wirklich ein Vorteil ist. Aber ja, wenn ich viele kleine Verbesserungen mache und es vielen Leuten doch einfacher mache, dann hilft es halt unterm Strich halt schon.
Absolut, absolut.
Und dann haben wir noch eine Kleinigkeit für Steckersolargeräte. Wird aber zum Teil auch falsch kommuniziert in der letzten Zeit. Es gab die große positive Aufschrei, ja, jetzt darf sich auch ein Zähler rückwärts drehen. Und es steht so tatsächlich auch im EEG drin, mit dem Solarpaket, es wird erlaubt, dass, wenn ich Steckersolargerät einbaue, sich der Zähler rückwärts dreht. Aber Enttäuschung, nur in der Zeit zwischen dem Einstecken des Gerätes und dem Zählertausch durch den Netzbetreiber. Also es wird wie bisher so sein, dass der Netzbetreiber kommt und den alten rückwärts laufenden Ferraris-Zähler austauscht. Nur formal war es bisher so, dass ich eigentlich das Steckersolargerät gekauft habe und ich hätte es eigentlich verpackt 4 Wochen auf dem Balkon liegen lassen müssen und warten müssen, bis der Zähler getauscht ist und dann dürfte ich es einstecken. Und jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, das ist ja Quatsch. Diese paar Kilowattstunden, die das Ding dann rückwärts läuft, das kann man verschmerzen energierechtlich, das ist kein Problem. Also ich kann jetzt das Gerät kaufen, kann es auf dem Balkon anbauen, kann es einstecken, es kann schon funktionieren. Und ob der Netzbetreiber dann 2 Wochen später kommt oder 4 Wochen später kommt zum Zähler tauschen, das ist dann egal, das kann immer meine Sorge sein. Ich habe dann schon meinen Solarstrom vom Steckersolargerät im Haus. Also auch quasi eine Kleinigkeit, aber eine Erleichterung. Ein bisschen praxisnah macht das Ganze, wenn man solche Regelpakete aufstellt, dann merkt man vielleicht auch als Politik und auch als VDE später mal, dass das in der Praxis gar nicht so funktioniert und da muss man seine Regeln halt anpassen. Und das ist so ein Beispiel, glaube ich, da dafür.
Also hätte ich jetzt genauso gesagt, es sind viele kleine Neuerungen, aber sehr viele positive Neuerungen, dass auch sicher der Stecker Solar noch mal mehr in den Fokus rutschen kann.
Also das sehen wir jetzt schon, seit der Beschluss jetzt da ist, gibt es sehr, sehr viel Presseberichterstattung drum. Natürlich sind manche jetzt ein bisschen unscharf, also das mit den 800 Watt wird manchmal falsch kommuniziert, das mit den Zählern wird falsch kommuniziert. Aber insgesamt sehen wir, die Steckersolargeräte, die sind jetzt einfach in der Breite angekommen. Die sind in den breiten Tageszeitungen angekommen, in den Magazinen, im Internet. Und ganz viele interessieren sich jetzt auch dafür. Und das ist auch einfach eine schöne Entwicklung, um die Technik zu zeigen, um die Leute überhaupt mal mit Photovoltaik zu konfrontieren und zu sagen, hey, da geht was, das könnt ihr machen. Jeder Artikel, der da erscheint, auch wenn es inhaltlich vielleicht nicht ganz korrekt ist manchmal, dient einfach der Sache und bringt uns mit der Photovoltaik mit Sicherheit insgesamt weiter.
Wir machen an dieser Stelle noch Werbung in eigener Sache, denn die Energy Heroes kommen und auch deine Superkräfte sind gefragt. Diesen Herbst kommen die Memodo Expert Days in deine Nähe und bringen dir alles mit, was du brauchst, damit die Energiewende für dich zum Erfolg wird. Auf unserer neuen Eventreihe erwarten dich Fachwissen zur Sektorenkopplung, dynamischen Stromtarifen und aktuelle Branchenthemen. Ein Vortrag von Professor Dr. Volker Quaschning, Wärmepumpenwissen und die Möglichkeit, dich mit über 30 Herstellern zu vernetzen und dir vor Ort ihr Portfolio anzuschauen. Komm mit deinem ganzen Team vorbei und entfessle deine PV-Superkräfte. Jetzt kostenlos für einen der 7 Termine anmelden. Wir sind am 1.10. in Berlin, am 8.10. in München, am 15.10. in Iselde bei Hannover, am 22.10. in Köln, am 5.11. in Offenbach am Main, am 12.11. in Stuttgart und am 19.11. in Graz. Alle Infos und den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Ich hoffe, wir sehen uns. Und jetzt geht es weiter mit dieser Folge von Energie aufs Ohr. Jörg, jetzt hast du angesprochen gerade, wir standen ja jetzt gerade noch so imaginär vor unserem Balkon, stehen wir vielleicht auf dem Balkon. Wir sind entweder Einfamilienhausbesitzer oder eben auch, was du gerade gesagt hast, Vermieter bzw. Mieter. Ich sitze auf meinem Balkon und habe mein Stecker Solar. Und dann hast du was ganz Wichtiges angesprochen, Mieterstrom. Also wenn mein Vermieter auf unserem gemeinschaftlichen Dach auch vielleicht eine Photovoltaikanlage hat. Und da wird ja neben dem Mieterstrom auch von der sogenannten gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung gesprochen. Was können wir uns darunter vorstellen und was ist da jetzt der Unterschied dazwischen, also zwischen den zwei?
Ich fange mal mit dem Mieterstrom an. Das Mieterstromkonzept ist ein Konzept, das bisher schon im EEG drin war, wo man einfach sich quasi ein Mehrfamiliengebäude hernimmt als Vermieter, sagt, ich baue eine größere Photovoltaikanlage bei diesem Gebäude aufs Dach und ich möchte den Strom an meine Mieter verteilen. Und dieses Konzept, das ist im EEG drin, da kriege ich sogar noch ein bisschen mehr Vergütung für sowas. Gesetzgeber hat also gesagt, er fördert das dadurch, dass er es extra reinschreibt und sogar noch einen kleinen Bonus bei der Vergütung gibt. Jetzt hat sich aber herausgestellt in den vergangenen Jahren, dass diese Mieterstromregelung nach EEG sehr, sehr bürokratisch ist in der Umsetzung. Weil es eben die Energiebelieferung tangiert, weil es die Rechnungsstellung für Strom tangiert, weil das ganze Mietrecht da eine Rolle spielt und so weiter. Also es ist sehr, sehr bürokratisch. Jemand, der so ein Projekt realisieren möchte, der braucht im Prinzip in aller Regel einen Dienstleister, der diese ganzen Pflichten ihm abnimmt. Sowohl von der Abrechnung als auch vom Steuerlichen. Die müssen mit dem Zollamt sprechen wegen Stromsteuer und lauter solche Dinge. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und deshalb haben es viele nicht gemacht. Und die Vermieter kommen dann auch noch in die Rolle rein, dass sie sagen müssen, ich muss jetzt den Mieter komplett mit Strom versorgen. Also ich kann ihm nicht nur einen Teil Solarstrom vom Dach geben, sondern ich bin jetzt für die ganze Stromversorgung für diesen Mietshaushalt zuständig. Und das hat viele Vermieter auch abgeschreckt, weil sie dann natürlich auch juristisch in so eine Versorgersituation kommen mit ganz anderen Rechten und Pflichten. Und das macht es einfach noch komplizierter. Also sprich, das Mieterstromkonzept gibt es schon seit einigen Jahren im EEG. Es gibt auch Anlagen, die quer über Deutschland gebaut werden nach dem Konzept. Immer mal wieder findet man auch Pressemeldungen dazu. Aber es sind mehr oder weniger Einzelobjekte, weil man einfach diesen Aufwand dann erst richtig lernt und sagt, ja, sowas können wir jetzt nicht in 5 oder 10 Gebäuden machen. Und die solche Anlagen realisieren, sind im Moment größtenteils Stadtwerke oder große Vermietungskonzerne zum Beispiel oder ja, Vermietungsgesellschaften, Vermietungsgenossenschaften, die das dann mal ausprobieren. Aber auch für die steht natürlich im Fokus, dass sie das möglichst effizient machen wollen. Und da ist das Mieterstromprojekt einfach nicht das Richtige. Und jetzt kommt mit dem Solarpaket 1 eine Neuregelung. Also das Mieterstromprojekt, das bisherige, das bleibt praktisch. Man kann das weiterhin so machen. Aber es wird jetzt eine Alternative geboten, die nennt sich gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Die steht auch gar nicht im EEG drin, sondern im Solarpaket in einem anderen Gesetz, im ENWG, Energiewirtschaftsgesetz, weil damit gar keine Förderung verbunden ist. Man hat ja den Deal gemacht, ich kriege auf der einen Seite keinen Zuschlag für die Vergütung, aber auf der anderen Seite ist es super unbürokratisch. Und deshalb bin ich mal fast sicher, dass viele, die bisher über Mieterstrom nachgedacht haben, das mit dem neuen Projekt machen. Da kriegen sie, wie gesagt, eben 1-2 Cent weniger für die Vergütung. Aber dafür haben sie so viel weniger Bürokratie, dass die Bürokratiekosten einen größeren Beitrag liefern und es dann sicherlich wirtschaftlicher wird. Und da haben wir bei diesem Modell im Prinzip zwei große Grundlagen dafür, die wir einhalten müssen. Wir müssen zum einen eben eine Solaranlage aufs Dach drauf bauen, die muss mit einem Smart Meter ausgestattet sein. Und es müssen auch alle anderen Wohnungen des Gebäudes, und zwar wirklich alle, mit Smart Mietern ausgestattet sein. Also das ist eine Vorgabe, sage ich mal, damit ich das Modell überhaupt beherrschen kann und richtig abrechnen kann, brauche ich überall Smart Meter im Gebäude. Aber das ist eine einmalige Installation, dann sind die da drin und dann ist das erstmal fertig. Das Zweite, was ich brauche, sind Verträge. Ich mache einfach als Vermieter mit meiner PV-Anlage jetzt einen kleinen Stromliefervertrag an die Mieter. Aber der Mieter kann seinen bisherigen Stromvertrag vollständig behalten. Der bekommt einfach von seinem bisherigen Versorger dann in Zukunft ein bisschen weniger Strom in Rechnung gestellt, weil jetzt über die zweite Rechnung ein bisschen Strom vom Vermieter, von der Solaranlage kommt. Also es gibt jetzt so eine kein Mischstrom irgendwie, sondern jetzt gibt es eine Rechnung mit Solarstrom vom Dach, eine Rechnung vom Stromversorger wie bisher, aber mit ein bisschen weniger Menge. So, und damit der Vermieter das dem Mieter lukrativ machen kann, muss der Solarstrom natürlich ein bisschen billiger sein wie der Bezugsstrom aus dem Netz. Das heißt, ein Mieter, der da jetzt mitmacht oder der gefragt wird, machst du da mit, der wird es aus wirtschaftlichen Gründen ziemlich sicher machen, weil das Angebot günstiger sein muss, sonst macht der ja gar nicht mit bei diesem Konzept. Und das sind aber, wie gesagt, das ist ein Modell, das aus meiner Sicht wirklich interessant aussieht. Ich habe noch keinen Pferdefuß gefunden und auch noch keinen großen Haken, wo man jetzt Bürokratie nochmal sich irgendwie nochmal aufbauscht ja. Oder so. Es sind natürlich nur Fragen offen im Moment. Die Frage ist, was kostet so eine Abrechnung von so einem System? Also da gibt es ja Anbieter, die Mieterstrom machen. Die haben bisher im Moment noch keine Preise kommuniziert. Es wird vielleicht die nächsten Wochen dann erste Angebote geben. Aber diese Preise sind natürlich schon auch noch entscheidend. Wenn die Abrechnung teuer wäre, dann wäre es natürlich auch nur interessant vielleicht für größere Gebäude. Je günstiger die Abrechnung pro Wohneinheit ist, desto größer ist die Chance, dass ich das vielleicht bei 8 Wohneinheiten oder vielleicht sogar bei 6 Wohneinheiten auch machen kann und auch rentabel. Und dann wäre es natürlich eine Riesenchance insgesamt für die Photovoltaik, mit dem Modell in die Städte zu kommen und mit dem Modell in die privaten Mehrfamilienhäuser reinzukommen. Also nicht diese 50 Wohneinheiten Wohnungsbaugesellschaft, sondern diese privaten Häuser, ja. Die es ja ganz viele gibt. Was? 6 Parteienhaus, privater Vermieter. Die könnte man dann damit PV erschließen. Das wäre eine Riesenchance aus meiner Sicht. Ich bin mal gespannt, ob wir das so hinkriegen. Von den Rahmenbedingungen her, glaube ich, passt. Jetzt müssen nur die Angebote noch auf den Tisch.
Wow.
Von den Anbietern, die diese Abrechnung machen können. Und wenn das auch noch vernünftig aussieht, dann kann man in dem Bereich hier durchstarten.
Sehr gut. Also da sind wir ganz gespannt, weil wie du schon sagst, es ist eine sehr große Chance. So, Jörg, jetzt möchten wir nochmal wir sind ja jetzt so auf unserem Mehrfamilienhaus vielleicht stehen wir und schauen ins Freie und wir hatten eingangs auch darüber gesprochen, Freiflächen, Solar- bzw. Agrar-PV sollen ja auch gefördert werden. Ganz kurz umrissen, wenn wir jetzt aufs große Ganze schauen, werden mit den Änderungen auch im Solarpaket die vollen Potenziale, was eine Agrar-PV ja hat, auch ausgeschöpft?
Also das aus meiner Sicht eher nicht. Wir sehen da schon auch Verbesserungen, aber den großen Durchbruch wird es da wahrscheinlich auch nicht geben. Wir haben es jetzt gesehen in dem Entwurf des Solarpakets 1, da stand so eine Privilegierung der Leitungsführung drin, dass eben, dass ich keinen großen Kampf mehr habe, wenn ich mit Stromleitungen durch fremde Grundstücke durch muss, um meine große PV anzuschließen. Und das hat der Gesetzgeber jetzt eben kurz vor der Verabschiedung nochmal so in Kompromissform gegossen und hat gesagt, naja, bei den öffentlichen Wegen, da dürfen wir dann quasi jetzt ohne große Diskussion die Leitungen auch verlegen, die müssen uns das erlauben. Bei den privaten, vor allem bei den landwirtschaftlichen Grundstücken aber nicht. Also da war die Gesetzidee schon so, dass das viel weitergehend wäre. Man hat jetzt halt kurz vor Ende, kurz vor Verabschiedung hier noch Kompromisse eingehen müssen, innerhalb der Koalition auch. Und dann ist dieser Punkt eben jetzt wieder rausgefallen. Also da macht man sicherlich nicht alles, was eigentlich möglich gewesen wäre. Es gibt eine neue Kategorie in der Ausschreibung für Agri-PV und für große PV-Carports und Floating-PV und so weiter. Das ist sicherlich was Positives, weil man dann auch andere Vergütungssätze festlegen kann und das Ganze anders wieder wirtschaftlich betrachten kann. Aber was auch eine Forderung war, ist, dass die Agri-PV, also die Kombination Photovoltaik und Landwirtschaft, dass die auch für Anlagen unter einem MW gilt. Und das meine ich so jetzt im Solarpaket 1 auch nicht gesehen zu haben. Die Verbesserungen für Agri-PV gelten nach wie vor nur für die Ausschreibung und das sind die Projekte über einem MW, also die richtig großen. Schön wäre natürlich auch, wenn ein Landwirt 200 kW Agri-PV neben seinen Bauernhof machen könnte und von den Förderungen auch profitieren könnte. Das ist jetzt eben nicht der Fall. Aber es kommt ja vielleicht auch mal wieder eine EEG-Änderung in den Jahren. Und da kommt vielleicht dann sowas im nächsten Gesetzespaket dann.
Wollen wir ja auch noch zum Schluss dann auch mal auch kurz drauf eingehen. Jetzt sind wir sehr viel durchgegangen, sehr viele Maßnahmen, also leichtere Netzanschlüsse ja bei vielen Themen. Ja, generell ist es leichter, ein Ticken leichter geworden. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wenn wir mehr Balkon, mehr leichtere Netzanschlüsse haben, mehr Photovoltaik sozusagen an unser Netz ankoppeln, wird es mehr oder wie siehst du das? Wird das Netz mehr in Anspruch genommen? Wie bewertest du das oder müssen wir unsere Netze auch zusätzlich jetzt noch stärken?
Also die Netzbetreiber, die müssen die Stromnetze ausbauen. Die sind auch dabei, größtenteils die Stromnetze auszubauen. Und wir bauen ja auch im Moment in Deutschland ein paar ganz große Sammelleitungen von Norddeutschland nach Süddeutschland, um den Solarstrom in den Norden zu kriegen und den Windstrom aus dem Norden in den Süden zu kriegen. Also ein Stück weit Netzausbau läuft ja schon. Es ist auf der einen Seite ein bisschen erstaunlich, dass die Netzbetreiber zum Teil Netzprobleme haben heute schon. Wir haben jetzt gerade vor kurzem diesen Fall in Oranienburg gehabt, dass die gesagt haben, unser Verteilnetz ist ganz voll, wir können nichts mehr anschließen. Keine Wärmepumpen, keine Wallboxen und so weiter. Das hat sich jetzt wieder relativiert. Jetzt können sie es plötzlich wieder. Die haben technisch irgendwas eingerichtet und jetzt geht es dann doch wieder. Das ist ja positiv, sie müssen das auch anschließen. Wir sehen aber im Moment schon, dass manche Netzbetreiber mit dem Netzausbau auch richtig überfordert sind. Zum Teil liegt es daran, dass die Komponenten nicht schnell genug kriegen. Also wenn eine Trafostation halt 36 Monate Lieferzeit hat, dann kann ich heute gern einen Netzausbau wollen, aber ich kriege es halt erst in ein oder zwei Jahren hin. Manchmal sind die da auch selber am Kämpfen und kriegen es halt nicht schneller hin. Andererseits liegt natürlich mit dem letzten EEG, also seit 2022, liegt die Ausbauplanung der Photovoltaik ja auf dem Tisch. Wir haben zwar letztes Jahr jetzt deutlich mehr erreicht, mehr PV zubauen können, wie in dem Plan drinsteht, aber das soll ja die nächsten Jahre noch mehr werden.
Absolut. Wir wollen
ja dann ab 2026 auf 22 Gigawatt pro Jahr und diese Zahl liegt seit 2-3 Jahren praktisch auf dem Tisch und darauf müssen die Netzbetreiber sich einstellen. Ich glaube aber inzwischen, dass der Ausbau der Photovoltaik gar nicht das ganz große Problem für die Stromnetzbetreiber ist, sondern dass ein anderes Problem sich da jetzt gerade dran vorbeischiebt, das relevanter wird. Und zwar das Problem mit den Wallboxen und mit der Elektromobilität. Wenn ich jetzt einfach ein normales Einfamilienhaus anschaue und da baut man eine PV-Anlage drauf von 5 kW oder 10 kW, dann ist das natürlich ja eine Belastung vom Netz, wenn ich einspeise. Aber ich verbrauche ja viel Strom auch selber. Also die Einspeisung ist ja gar nicht so das Riesenthema wahrscheinlich. Aber im gleichen Keller des Gebäudes soll jetzt eine Wallbox installiert werden. Und da darf der Hausbesitzer bis 11 kW Wallbox-Leistung das ohne Anmeldung installieren und melden. So, das sind, glaube ich, die größeren Probleme für Netzbetreiber, wenn jetzt hier plötzlich Zusatzleistungen mit 11 oder gar 22 kW Wallboxen kommen? Oder wenn ich an Mehrfamilienhäuser denke, wo jetzt 6 oder 8 Tiefgaragenplätze mit Wallboxen ausgestattet werden sollen? Das sind ganz andere Leistungen. Und ich denke noch nicht dran, an das Thema LKW-Laden. Wir haben ja die ersten E-LKWs in Deutschland. Es gibt inzwischen schon Ladestecker, die haben eine Spezifizierung bis 3 Megawatt Ladeleistung. Wo um Himmels Willen sollen die Netzkapazitäten herkommen, die diese E-LKWs versorgen? Oder auch in Wohngebieten einfach mal eine ganze Reihe von Ladesäulen, Wallboxen in der Garage. Die sind aus meiner Sicht so langsam perspektivisch fürs Stromnetz das größere Problem wie die Photovoltaik, wo ich ja doch versuche, den Strom möglichst selber zu nutzen. Und einer, der jetzt eine Photovoltaikanlage hat und eine Wärmepumpe, der wird in der Übergangszeit, so wie jetzt, draußen total sonnig und trotzdem noch kalt, der wird den Strom in seine Wärmepumpe reinnehmen, der wird den nicht einspeisen. Und auch die Wärmepumpe wird jetzt nicht viel Strom brauchen aus dem Netz. Aber das E-Auto, das jetzt angestöpselt wird, das möchte halt sofort die 11 kW haben. Und das, glaube ich, ist das größere Problem langfristig.
Jörg, wenn wir jetzt sind wir ja eigentlich alles so durchgegangen. Natürlich auch Netzausbau hatten wir gerade nochmal, es ist auch ein ganz wichtiges Thema. Jetzt sehen wir ja aber eigentlich, dass der Konsens ja eigentlich in der Branche ja da ist. Jetzt muss ich doch dennoch nochmal fragen, wieso hat jetzt der Prozess der Verabschiedung vom Solarpaket 1 schon eine ganze Weile gedauert? Und habt ihr vielleicht die Möglichkeit gehabt, auch mal hinter die Kulissen zu schauen und zu schauen, wieso wir diese Verzögerung jetzt drin hatten?
Also ein bisschen können wir auch hinter die Kulissen schauen, aber eben nur begrenzt. Ich sage aber einfach, es waren halt ein paar Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Das eine war natürlich, ursprünglich war ja die Verabschiedung für den Dezember schon vorgesehen. Dann kam das Platzen dieses Finanzierungsfonds beim Bund. Dann haben die ganz andere Sorgen gehabt und ganz andere Prioritäten, auch in den Wirtschaftsausschüssen und einfach von den Parlamentariern selber. Da war Feuer in der Hütte und dann beschäftigt man sich nicht mit Detail an Themen, sondern versucht mal eben die Feuerwehr zu holen und zu löschen. Ne? Das war das, deshalb ist es im Dezember rausgeflogen. Und dann muss ich aber sagen, auch als kleine Kritik an die Politik, ich habe den Eindruck, auch so ein bisschen von außen betrachtet, dass es manchmal eben auch so ein bisschen Kindergarten ist. Wir haben jetzt kurz vor Verabschiedung gesehen, dass es jetzt plötzlich dann von einem Koalitionspartner gekoppelt wurde. Ja, wir stimmen dem Solarpaket nur zu, wenn ihr den Änderungen im Klimaschutzgesetz zustimmt. Und zu sowas, da kann ich ja nur den Kopf schütteln. Also das, so kommt man natürlich insgesamt nicht vorwärts, wenn das so funktioniert. Und man sieht es jetzt eben, ne, dadurch, dass sich das alles verzögert hat, den Schaden haben wir jetzt auch tatsächlich. Modulhersteller Meyer-Burger hat seine Produktion gemacht. Modulhersteller SolarWatt hat jetzt verkündet, dass er seine Produktion schließt. Das kommt jetzt eben daher, dass man da monatelang nicht vorwärts gekommen ist und keine klaren Randbedingungen gesetzt hat. Das wäre aus meiner Sicht vermeidbar gewesen. Und das ist jetzt wirklich schade, auch für unsere PV-Industrie im Land, dass das jetzt sich so lang gezogen hat. Und auch für die ganzen Projektierer und auch für die Interessenten an PV. Da hat ja manch einer auch gewartet, kommen die Änderungen jetzt und wenn ja, welche. Und diese Unsicherheit, das ist einfach insgesamt Gift. Und jetzt haben wir das Solarpaket, jetzt kann man damit durchstarten. Und jetzt glaube ich, dass dann auch die Zubauzahlen wieder deutlich hochgehen, weil Leute jetzt einfach sagen, okay, jetzt haben wir wieder klare Rahmenbedingungen, jetzt wissen wir, an was wir sind.
Ja.
Und jetzt können wir auch wieder richtig loslegen.
Also, du hast es gerade angesprochen, schon kurz einen Blick in die Zukunft gewagt. Vielleicht noch kurz zum Schluss, deiner Prognose nach, was kann denn das Solarpaket jetzt an der Energielandschaft in Deutschland in den nächsten Jahren auch verändern?
Also ich glaube einerseits, dass es das Solarpaket auf jeden Fall eine Beschleunigung bringt. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es jetzt einen großen Imagegewinn wieder für die PV macht. Bisher war immer viele Sachen unklar und diese Unsicherheit, die ich gerade beschrieben habe, das ist einfach Gift für die Umsetzung. Und da haben wir jetzt wieder Klarheit, wir haben klare Rahmenbedingungen. Und ich glaube schon, dass diese vielen kleinen Faktoren, die drin sind, die das Ganze positiv beeinflussen, die Bürokratie abbauen, dass die dafür sorgen, dass wir mehr Solarstrom ans Netz kriegen. Und wir haben im ersten Quartal über 50% erneuerbaren Strom in Deutschland ja schon gehabt in den Netzen und wollen den jetzt noch ausbauen auf 80 in den nächsten Jahren. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir kriegen mehr Steckersolar, wir kriegen mehr Hausanlagen, wir bauen auch noch mehr Freilandanlagen und wir kriegen durch die Effizienz, durch die weniger Bürokratie auch ein paar Stunden mehr Zeit bei den Fachkräften, die Anlagen bauen sollen und die jetzt nicht mit Bürokratie beschäftigt sind. Und das bringt uns alles, glaube ich, vorwärts in der Richtung. Also ich bin da ziemlich optimistisch, dass wir das auch positiv sehen, auch in den Zubauzahlen am Markt.
Und was haben wir jetzt? Also es ist ja eigentlich so ein kleiner Spoiler, würde ich jetzt mal sagen. Wir reden ja immer vom Solarpaket 1. Klingt ja so, dass es auch noch ein Solarpaket 2 geben könnte. Was könnte so ein Paket dann enthalten und ist da vielleicht auch schon die Rede davon?
Das ist sogar schon relativ klar skizziert, was da reingehen könnte. Man weiß natürlich noch nicht genau, was tatsächlich kommt. Aber das Ganze geht ja auf die Solarstrategie vom BMWK zurück, vom Bundesministerium für Wirtschaft. Und die haben im Mai 2023 ganz viele Auflistungen gemacht, was man an PV alles verbessern kann und haben das damals schon eingeteilt in Ideen für ein Solarpaket 1. Das waren die etwas einfacheren Umsetzungsmöglichkeiten. Und die Themen, die komplexer waren und komplizierter und schwieriger zum politisch regeln, da haben sie gleich von vorne weg damals gesagt, das stecken wir in Solarpaket 2. Da brauchen wir einfach länger für die Vorbereitung und das machen wir in einem zweiten Schritt. Und von der Seite her bin ich ganz sicher, dass das Solarpaket 2 kommt. Und zum Beispiel ein großes Thema, das da reinkommen wird, ist das Energy Sharing. Also man kann ja bis heute noch nicht den Solarstrom aus einem Gebäude vom Dach einfach seinem Nachbar auf der anderen Straßenseite rübergeben. Das geht nicht, obwohl es ja eigentlich kein Problem sein sollte. Das ist Energy Sharing und das kommt mit Sicherheit im Solarpaket 2. Ist auch seitens der EU schon seit Jahren eigentlich freigegeben, dass man sowas machen soll, können sollte. Österreich geht es zum Beispiel auch schon. Wir haben es einfach politisch noch nicht hingekriegt, die Regelungen da verabschieden. Aber das wird so ein Punkt sein. Dann sind in der Solarstrategie einige andere Dinge noch genannt. Beschleunigung der Netzanschlüsse, Digitalisierung der ganzen Netzanfrage-Dinge und so weiter, dass es da noch schneller geht. Auch so technische Punkte, da hat auch der Gesetzgeber erkannt, wir haben im Moment noch eine Beschränkung, dass man nur 2 Quadratmeter große Solarmodule auf Gebäuden verwenden dürfen. Auch die Maßgabe soll fallen. Das ist jetzt auch kein rein technisches Thema, aber die Politik will sich einsetzen, dass man sowas ändert. Und vielleicht als letztes Beispiel, es ging auch noch um die Diskussion, dass man gerade für diesen Mieterstrombereich oder für diese Eigenversorgungssachen, dass man dann die Photovoltaik-Stromkosten auch in Nebenkostenabrechnungen reinmachen kann. Das ist im Moment irgendwie formal auch noch nicht möglich, dass so große Vermietungsgesellschaften solche PV-Ströme, die sie verkaufen an den Mietern, einfach direkt in die Nebenkosten reinmachen. Und das wäre natürlich auch wieder eine schöne Erleichterung für alle Seiten bei so einem Projekt. Und auch das ist was, was damals schon in der Solarstrategie drin stand als Möglichkeit für Solarpaket 2. Also uns wird da die Arbeit nicht ausgehen. Ich bin gespannt auf das Paket. Da werden sicherlich noch weitere Verbesserungen dann mit dem Solarpaket 2 kommen.
Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt sind wir froh, dass wir das 1er haben. Ich denke, damit kann man jetzt schon etwas besser arbeiten. Aber dem 2er, wie sich das so anhört, Jörg, ist noch ganz viel dabei, was auch nochmal verbessert werden kann. Ja, vielen Dank, Jörg, für die ganzen Informationen und auch deine Einschätzung. Wenn jetzt, was fragen wir immer zum Ende, wenn unsere Hörerinnen und Hörer noch weitere Infos haben möchten, vielleicht auch zu deiner Arbeit, was ihr macht und vielleicht auch ganz allgemein, wo und wie und wann können sie sich die Infos holen?
Da kann ich einen ganz kurzen Hinweis geben, der eigentlich alles relativ gut umfasst. Wir haben eine Homepage www.dgs.de. Und dort gibt es direkt auf der Titelseite so einen kleinen orangenen Button. Da kann man einen DGS-News bestellen. Das ist unser kleiner Newsletter. Der erscheint einmal in der Woche, redaktionell geschrieben. Also keine Anzeigen oder solche Dinge, sondern wirklich redaktioneller Text, interessante Dinge. Und da erfährt man praktisch alles über unsere Termine, über unsere Veranstaltungen, über Themen, die uns jetzt gerade beschäftigen. Oder wenn wir wieder Stellungnahmen schreiben zu neuen Solarpaketen oder solche Dinge. Also da würde ich einfach jedem Hörer, jeder Hörerin empfehlen, den Newsletter kurz abonnieren auf unserer Seite und damit dann informiert bleiben über alles, was wir als Verband machen. Und oft genug steht dann bei den Texten auch mein Name mit dabei. Das heißt, da kriegen Sie auch mit, was ich persönlich dann bei der DGS noch treibe in Zukunft.
Sehr schön. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, klickt auf diesen Button und natürlich teilen wir euch wie eh und je auch die Infos wieder in unserem Text zum Podcast. Und ja, Jörg, ich sag nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Einschätzung und für die super Erklärungen für Solarpaket 1. Ich denke, es sind vielen, ich meine 138 Seiten haben wir uns fast gespart zu lesen durch deine Expertise. Und ich freue mich, dass du da warst und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank.
Und ja, mir bleibt jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, nur lasst uns die Energiewende vorantreiben und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns zuschaltet und sage für heute Tschüss und Baba.